Ehre sei unserem Gott. Bei ihm ist wirklich die Fülle in allem, was wir brauchen, was wir nötig haben. Und ich glaube, dass Gott sich über uns freut, wenn wir zu ihm kommen und dass Gott Spaß daran hat und Freude darüber hat, uns zu beschenken und uns zu füllen mit dem, was er hat. Wir hatten letzte Woche verschiedene Seiten von Jesus besprochen oder beleuchtet. Und wir hatten von so 7 verschiedenen Bedeutungen gesprochen, die Jesus hat als der lebendige Stein oder der lebendige Fels. Einmal, dass er der lebendige Stein ist. Der Basistext war 1. Petrus 2. Dass Christus der Felsen ist, der geschlagen wurde, damit der Geist des Lebens aus ihm fließt. Das war die Stelle aus 2. Mose 17. Und dass Christus auch der Grundstein ist oder der Eckstein der Gemeinde, das Fundament der Gemeinde. Und dass Christus der Stein des Anstoßes geworden ist bei seinem ersten Kommen für die Juden, die in ihrer Selbstgerechtigkeit verharrten und damit sich über alles ärgerten, was Jesus sagte. Und wir können das an vielen, vielen Stellen nachlesen, dass oft, wenn er gepredigt hat, ihre Reaktion war, sie trachteten danach, ihn umzubringen. Oder, danke, sie suchten danach, wie sie ihn aus dem Verkehr ziehen konnten. Wir hatten darüber gesprochen, dass Jesus der Schlussstein sein wird für sein Volk Israel, wenn er wiederkommen wird. Beim zweiten Mal, auf das Kommen, auf das wir warten und dem wir entgegen hoffen. Wir hatten darüber gesprochen, dass Christus der Stein ist, der die Weltmächte zermalmen wird und das zerstören wird, was bis zum Ende sich gegen ihn stellt. Und dass Christus der Fels ist, der die Ungläubigen zerschmettert. Wir hatten über Daniel 2 gesprochen, die Prophetie von dieser Statue und dass die Statue auf Füßen steht, die aus einem Material bestehen, was eine Mischung ist aus Eisen und Ton. Und dass dort Dinge zusammengemischt wurden, die nicht zusammengehören und die keine Festigkeit ergeben. Und wir hatten so eine Brücke geschlagen auf das, was in der EU geschieht und dass dort Dinge vereint wurden, die doch irgendwie nicht zusammenpassen. Und wir hatten darüber gesprochen, dass das Ganze, wenn Jesus auch der Fels ist, der die Ungläubigen zerschmettert, dass das gipfelt in Offenbarung 19 in der Schlacht von Harmagedon, wo Jesus das Tier und den falschen Prophet und die Könige und Heere, die gegen ihn stehen, vernichten wird. Und dann hatten wir letzte Woche eine Entscheidung getroffen. Es ging dann in die Richtung, dass wir darüber gehört haben, dass Jesus zuerst für unser Leben wichtig ist. Und da gibt es die Beispiele in der Bibel, wo Jesus sagt, folgt mir nach. Und Leute sagen, ich will dir nachfolgen, aber lass mich zuvor meinen Vater begraben. Oder lass mich zuvor hingehen und in gespannten Ochsen betrachten, was ich gekauft habe. Und wir hatten gesagt, es ist nichts Falsches daran, seinen Vater zu begraben und oder einen gespannten Ochsen zu kaufen, weil es vielleicht die meisten von uns auch nicht machen werden. Aber vielleicht kann man heute ein Auto dafür einsetzen. Es ist nichts Falsches daran, ein Auto zu kaufen. Wir hatten gesagt, was verkehrt ist, zuvor oder vorher, lass mich vorher, das ist das, worauf es ankommt, das Schlüsselwort in diesen Versen. Beim Nachsinn über den letzten Gottesdienst sind mir noch ein paar Gedanken gekommen, die ich noch schnell ergänzen möchte, ehe wir dann weitergehen. Wir hatten gesagt, wenn wir dem Herrn folgen, dass wir unsere Selbstbestimmung aufgeben. Und im Nachhinein hatte ich so das Gefühl, dass sich das doch für uns mehr negativ als positiv anhört. Und dass vielleicht sich das so anhören kann, dass Gott ein bisschen Gefallen dran hat, uns irgendwas so aufzuoktorieren, was uns ein bisschen quält oder ein bisschen Schmerzen verursacht. Und es ist mir wichtig, das nochmal darauf hinzuweisen, dass das so nicht ist. Weil das Recht auf Selbstbestimmung aufzugeben, ist enorm erleichternd und befreiend. Und die Bibel sagt, dass wir berufen sind als Kinder Gottes in die Freiheit der Kinder Gottes. Und wenn wir das Leben Christus zuerst und nicht vorher das Gespann Ochsen oder irgendeine wichtige andere Sache, dann sind wir sicher in der Freiheit. Alles andere, was vor Jesus kommt in unserem Leben, wird uns in Unfreiheit bringen, wird uns binden. Und deshalb will das Jesus so. Also Jesus nimmt uns gar nichts weg, sondern er weiß einfach besser, was gut ist für uns, als wir manchmal. Und ich möchte wirklich nochmal da die Betonung drauf legen, dass wir das nicht als was Dunkles, Bedrohendes, Unangenehmes empfinden, sondern das ist so gedacht von Gott, weil es uns echte Freiheit beschert und uns in Freiheit hält. Alles, wo wir vorher in Gedanken haben oder eine Haltung haben, wird uns früher oder später in Bindung bringen. Oder kurz gesagt, wenn wir nicht an Jesus gebunden sind, sind wir an was anderes gebunden. Und alles andere außer Jesus führt in Gefangenschaft. Das ist wichtig. Ich denke, dass wir von der Seite mehr das Positive sehen können. Dass Gottes Gedanken gut sind über uns, auch was das angeht. Das wollte ich unbedingt nochmal ergänzen, dass es darum geht, dass wir, wenn Jesus zuerst ist in unserem Leben, dass das echte Freiheit bedeutet und Sicherheit und dass der Herr gerne möchte, dass wir frei und sicher leben können. Und wenn der Herr unser Leben lenken darf und bestimmen darf, dann bedeutet das Schutz, dann bedeutet das Segen und das bedeutet ein erfülltes Leben. Und wir können Zeugnisse lesen von Männern und Frauen Gottes, die das gelebt haben. Und wir können von ihnen lesen, dass es so ist. Aber wenn wir das vorher in unseren Herzen haben, dann sind wir wirklich in der Gefahr, am Ende die Betrogenen zu sein. Und das ist das, was Gott nicht möchte. Stehen in der Gefahr, am Ende betrogen zu sein. Und davor möchte Gott uns einfach schützen. Und wie gesagt, beim drüber nachdenken über den letzten Sonntag kommt mir noch die Geschichte mit Abraham in den Sinn, die wir alle kennen, dass er seinen Sohn opfern sollte. Und ich habe das nochmal nachgelesen, das ist im 1. Mose 22. Und es geschah nach diesem Ding, da prüfte Gott den Abraham und er sprach zu ihm, Abraham, und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem Berg, den ich dir nennen werde. Ich habe mich belesen, dass der Ort, wo er den Isaak opfern sollte, der ist, wo später Salomo den Tempel gebaut hat. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von ferne. Und dann geht es weiter, Vers 9, und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte, und Abraham baute den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach Abraham, Abraham, und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Das ist eine total starke Geschichte, und in der Geschichte, Abraham lebt das sehr bis zum Anschlag aus, steckt so viel Prophetisches, dass Abraham so ein prophetisches Bild auf Gott ist, den Vater, der seinen Sohn nicht verschont hat. Und dass der Isaak ein Bild ist auf Jesus, der unschuldig geopfert werden sollte. Und dass dann der Widder anstelle von Isaak kommt, das ist auch ein Bild darauf, dass Jesus anstelle für dich und für mich geopfert wurde. Das war alles notwendig, weil ich immer mehr sehe, dass das ganze Alte Testament einfach immer wieder und nur zentral auf Jesus hinweist und auf das, was Jesus getan hat. Das ist ultimativ. Wir wissen, dass die Geschichte so ausging, dass er seinen Sohn nicht opfern sollte. Und das war auch nicht Gottes Plan, Isaak dort umzubringen. Aber wenn wir das Leben von Abraham studieren, und das kann ich sehr empfehlen, dann gab es dort 4 maßgebliche Stationen, wo Abraham, wie wir es letzte Woche besprochen hatten, Dinge auf den Altar legen musste und auch gelegt hat. Es ging damit los, dass er sein Land und seine Verwandtschaft verlassen hat, dass er seinen Neffe Lot verlassen musste, der ihm lieb war und den er als Glaubensgenosse hatte, und dass er seinen eigenen Plan mit Ismael auch umstellen lassen musste von Gott. Gibt es eine Stelle ein Stück weiter vorne, wo Abraham sagt, dann mach doch mit Ismael deinen guten Plan. Und Gott sagt, nein, ich habe einen anderen Plan. Und der 4. Punkt, Isaak zu opfern. Und diese 4 Punkte stehen stellvertretend für eigentlich alle Bereiche, die sein Leben betraf. Aber das soll heute nicht so sehr der Schwerpunkt sein. Was ich ergänzen wollte von letzter Woche, wenn wir sagen, wir legen unsere Sachen mal zum Prüfen auf den Altar und lassen Gott ran, ob das alles noch so ist, wie er das will. Das heißt nicht, dass uns Gott schlagartig dann Dinge wegnimmt. Gott möchte gerne sehen, wie wir in unserem Herzen stehen. Darauf kommt es an. Das bedeutet nicht, sofort morgen irgendwas, was mir lieb geworden ist, zu vernichten oder zu zerstören. Gott möchte gerne sehen, wie steht es in unserem Herzen, welche Haltung haben wir. Und das ist so wichtig. Und das war in der Prüfung für Abraham auch das Ding mit Isaak, hier so zu leben. Und ich denke, dass Abraham das so geprüft wurde, das hat was damit zu tun, weil er der Vater des Glaubens war und ist und wir vom Glauben her Abrahams Nachkommen sind. Und das hat schon eine gewaltige Bedeutung für den ganzen Heilsplan Gottes. Also das war mir wichtig, das nochmal zu ergänzen, dass wir das nicht irgendwie so Nachgeschmack behalten, irgendwie ist Gott ganz schön hart. Und was Gott verlangt, das ist eigentlich ein bisschen übermäßig oder unmenschlich oder zu viel verlangt. Dass die Dinge so sind, das hat etwas damit zu tun, dass Gott uns wirklich lieb hat und uns halten will in seiner Freiheit. Weil alles andere uns leise umstrickt und zu Fall bringt. Wir hatten gesagt, dass die Schlussfolgerung aus dem ganzen Ding, wie Jesus ist, welche Bedeutung Jesus zentral hat im ganzen Universum vom Heilsplan Gottes her, dass die Schlussfolgerung nur sein kann, dass wir zuerst nach Gottes Reich trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Und wir hatten gefragt, wie geht das praktisch? Das will ich heute versuchen, ein bisschen zu erklären. Und wir waren bei dem Vers 1. Petrus 2, 5. Das können wir mal aufschlagen. Hier steht, lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Und vorige Woche waren wir gekommen zu dem Punkt als lebendige Steine. Ihr erinnert euch, wir hatten gesagt, dass der Ton geformt wird vom Töpfer und dass wir der Ton sind in der Hand Gottes und dass Gott ein guter Töpfer ist. Wir hatten auch darüber gesprochen, dass noch nie der Ton dem Töpfer erzählt hat, wie er was zu machen ist oder wie er geformt sein will, sondern dass das einfach in dem Gutdünken des Töpfers liegt, was mit dem Ton geschieht. Und dass noch nie ein Berg Ziegel dem Maurer vorgeschrieben hat, so und so will ich aufgebaut sein, sondern dass immer der Maurer bestimmt, wo der Ziegel hingebaut wird. Ich glaube, dass viele, viele Kinder Gottes Schwierigkeiten haben in ihrem Leben, weil sie die Tatsache nicht verstanden haben, dass Jesus und alles, was damit zusammenhängt, dass Nachfolge nicht in unser Leben mit eingebaut sein kann, neben vielen anderen Dingen, sondern dass es die allumfassende Kehrtwendung, das allumfassende Ding ist. Und Gott gegenüber ist es heilsam, dass wir das im Hinterkopf halten. Er ist der Baumeister und wir sind die Steine. Er ist der Töpfer und wir sind der Ton. Und wir kultivieren unser Vertrauen Gott gegenüber, dass er als Töpfer seine Arbeit gut macht. Das war bis dahin letzte Woche. Dann ging es darum, dass wir uns aufbauen lassen sollen als ein geistliches Haus. Und dass das, was damit zu tun hat, das Reich Gottes auf Gemeinschaft ausgelegt ist und dass Dinge gemeinsam getan werden und gemeinsam funktionieren. Und dass viele, viele biblische Aufforderungen nicht auszuführen gehen ohne Gemeinschaft. Zum Beispiel einander Lasten zu tragen, ist schwierig, wenn man nicht in der Gemeinschaft ist. Oder sich gegenseitig zu ergänzen, wenn man alleine ist, ist schwierig. Oder voneinander lernen, oder sich ermutigen, oder sich ermahnen, oder sich gegenseitig stärken, sich gegenseitig in der Wahrheit halten. Also was auch immer an Aufforderungen da gibt, die so gegeben sind im Neuen Testament, die machen alle irgendwie nur Sinn, wenn wir verstehen, dass es um eine Gemeinschaft geht. Und das ist etwas, was wir auch leben und wodurch wir gute Frucht haben. Der Teufel arbeitet dagegen. Der Teufel versucht zu isolieren und versucht, in schwierigen Situationen als erstes dich aus so einer Gemeinschaft rauszulösen oder rauszuisolieren. Und dass man auf Rückzug geht, weil man alleine viel schneller klein zu kriegen ist. Und wir waren jetzt beim Bob und haben gesehen, dass es funktioniert. Wenn einer alleine steht, dann wird der Druck irgendwann so übergroß, dass einer alleine fällt. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir das auch verstehen. Also allein sind wir nicht lange gerüstet und nicht lange stark. Und deshalb geht es darum, um dieses geistliche Haus, um Gemeinschaft. Wobei das sicher nicht die komplette Auslegung davon ist. Aber das war mir irgendwie wichtig. Und dann ist die Rede davon in diesem 1. Petrus von einem heiligen Priestertum, was geistliche Schlachtopfer bringt. Und geistliche Schlachtopfer habe ich 4 verschiedene Sachen gefunden. Es kann sein, es gibt noch mehr. Eins ist der Vers, der mir sofort in den Sinn kommt, aus Römer 12, Vers 1. Da ist uns sicher allen wohl bekannt. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ich denke, wenn es darum geht, unsere Leiber ihm dort zu bringen als ein Opfer, das umfasst unser normales, alltägliches, natürliches Leben. Das hat etwas damit zu tun, dass wir einfach ihm zur Ehre leben, ihm zur Ehre arbeiten. Es gibt eine andere Stelle im Neuen Testament, die damit reinpasst, dass wir, wenn wir beschäftigt sind, bei einem Arbeitgeber so arbeiten, als arbeiten wir für den Herrn. Das wird automatisch zur Folge haben, dass das auch dem Arbeitgeber gefallen wird und dass das ein gutes Zeugnis gibt. Und es gibt auch diesen Vers, alles was ihr tut, das tut im Namen des Herrn. Also es betrifft unser ganzes normales, alltägliches Leben. Wir leben das im Licht Gottes und ihm zur Ehre. Und trifft die ganz normalen Dinge. Und dann gibt es noch einen Vers aus 1. Johannes 3, 16. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Das greift dann schon tiefer ein. Das war 1. Johannes 3, 16. Oder der Paulus sagt von sich im Philipper 2, 17, da können wir sehen, dass der Paulus das lebt. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Das sagt der Paulus noch an einer anderen Stelle. Es gibt 2 Stellen, wo Paulus davon spricht, dass er als Trankopfer ausgegossen wurde für die Geschwister, denen er gedient hat. Das heißt, sein Dienst war nicht nur sein Job, sondern es war ganzheitlich, es betraf sein ganzes Leben. Und wenn er davon spricht, dass er ausgegossen wurde, also ein Trankopfer wurde früher aus einem Kelch ausgeschüttet. Ich denke, das hat was damit zu tun, dass Paulus einfach viele, viele Bedrängnisse erlebt hat, die er nicht erlebt hätte, wenn er nicht in der Art einen wichtigen Dienst gehabt hätte, wenn er nicht so viele Menschen zu Gott gebracht hätte, so viele Gemeinden entstanden werden und wenn er nicht so ein hohes Maß an Offenbarung gehabt hätte, dann wäre auch das Maß der Bedrängnis, die gegen ihn standen, nicht so hoch gewesen. Und er hat viel, viel schlimme Sachen erleben müssen, über Gefängnis, über Steinigung, Ablehnung, ausgepeitscht, aus der Stadt gejagt und übel über ihn geredet. was auch alles an Dingen war. Und das hat was damit zu tun. Und so hat Paulus das in einer nahezu vollkommenen Weise gelebt. Und das ist etwas, was wir lernen können und lernen werden und lernen sollen, in so eine Haltung zu haben. Und als ich so darüber nachdachte, dass wir unser Leben ihm als ein wohlgefälliges Opfer geben, dass wir nicht mal wie im Alten Testament ein Tier schlachten oder eine Kuh anbrennen, sondern dass wir uns selbst ihm geben, bin ich daran erinnert worden, vor Jahren waren wir noch im UDZ, dass wir mal einen Gottesdienst hatten mit Ben Oehler, wo es darum ging, dass wir uns hingeben in einen priesterlichen Dienst. Die damals dabei waren, können sich ganz bestimmt daran erinnern. Das war für mich sehr, sehr einschneidend. Und ich denke heute, das war sehr, sehr bedeutungsvoll, dass viele von uns damals so eine Entscheidung gemacht haben und gesagt haben, wir wollen uns hingeben in einen priesterlichen Dienst. Das war ein ganz wichtiger Punkt, an dem wir damals waren und wo wir richtig entschieden haben. Und ich glaube, dass daraus viel, viel Segen gewachsen ist. Und heute, wo viele dazugekommen sind, wir viel, viel mehr sind, wollte ich das einfach nochmal ansprechen, dass das etwas ist, was dem Herrn gefällt, dass wir uns hingeben ihm als ein wohlgefälliges Opfer. Und der priesterliche Dienst im Alten Testament war das Ding mit den Tieren opfern und es war nur dem einen Stamm Levi möglich und man konnte nur Priester sein, wenn man von Geburt her in Levi hineingeboren war. Warst du im Stamm Benjamin, war für dich null Chance, Priester zu sein. Das war einfach nur den Nachfolgern von Aaron möglich. Das ist sehr interessant. Also man konnte nur Priester sein für den Herrn, wenn man in die richtige Sippe, in das richtige Geschlecht hineingeboren war. Und deshalb, hatte ich vor kurzem darüber gesprochen, müssen wir von Neuem geboren sein. Weil dann sind wir hineingeboren in dieses Geschlecht von Königen und Priestern, von denen der Petrus spricht. Das steht dann kurz nach unserem Text, 1. Petrus 2, Vers 9, dieser uns allen bekannte Vers. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Also wir sind durch unser von Neuem geboren sein, durch Jesus, in dieses Geschlecht hineingeboren, in diese heilige Nation, in dieses königliche Priestertum. Ist das nicht genial? Ich finde das wunderbar. Und so haben wir auch eine Priesterschaft und die hat etwas mit Hingabe zu tun in erster Linie. Wir müssen noch nichts vollbringen, erstmal geht es nur um Hingabe. Das ist so der erste große Punkt, geistliche Schlachtopfer für uns als Christen, die leben zur Zeit von Neuem Testament, dass wir unser Leben ihm geben, ihm unterwerfen, ihm hingeben und dass er in unserem Leben tun kann, was er möchte. Dass wir das leben, dass wir sagen können, alles was wir tun, tun wir im Namen des Herrn. Das wird uns nicht immer gelingen oder gelingt auch mir nicht immer. Aber das ist ein guter Test für uns selber, wenn wir in manchen Dingen nicht sicher sind, ist das richtig oder falsch, würdest du das guten Gewissens im Namen des Herrn tun können? Daran kann man schon unterscheiden, ob man etwas tut oder vielleicht auch lassen sollte. Ein zweiter Punkt, soll auch nicht zu lang werden heute, ist Hebräer 13, Vers 15. Das können wir mal aufschlagen. Hebräer 13, Vers 15. Da steht, durch ihn, nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes bringen. Also durch Jesus. Lasst uns Gott stets, also fortwährend, immer. Das ist eine Verlaufsform. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Also das ist das ganze Thema, dass wir ihm Lobpreisen, Anbetung opfern für unsere eigenen Zeiten mit Gott, wenn wir hier zusammen sind, Anbetungsgottesdienst. Und wenn es darum geht, ihn zu bekennen, wir denken vielleicht sofort daran, dass wir Zeugnis geben Ungläubigen gegenüber. Es geht auch darum, dass wir seine Herrschaft bekennen, auch über uns. Am besten täglich. Und dass wir seine Herrschaft auch über uns täglich bejahen. Das ist auch ein wichtiger Punkt in unseren Zeiten mit Gott. Und ich hoffe, wir suchen danach, dass wir das täglich tun und tun können und dort treu werden. dass wir seine Herrschaft über uns täglich bekennen und ausdrücklich bejahen und sagen, ja Herr, das will ich so, dass du mein Herr bist, dass du mich regierst, dass du mich leitest. Ich denke, wenn wir darin stark sind, das für uns selber zu bejahen und auch im Herzen annehmen zu können, dann wird auch unser Zeugnis für andere stärker und offensichtlicher, dass wir wirklich unter seiner Herrschaft sind. Und das Zeugnis, die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen, also auch erstmal für unsere eigenen Ohren. Weil es gibt vieles, was uns das streitig macht im Alltag, und dass wir für unsere eigenen Ohren bekennen, dass Jesus ist mein Herr, und für uns selber das Zeugnis zuerst auch geben. Ich habe da einen interessanten Vers gefunden, das ist vielleicht bloß so zum Aufschreiben, 2. Mose 25, 21. Da geht es um die Bauanleitung für die Bundeslade. Und da steht, lege die Deckplatte oben auf die Lade, in die Lade, aber sollst du das Zeugnis legen, das ich dir geben werde. Und dort werde ich mich dir zu erkennen geben. Und von der Deckelplatte herab, zwischen den beiden Cherubim hervor, alles zu dir reden, was ich für die Söhne Israel auftragen werde. Also das Bezeugen, die Herrschaft über uns selber, das ist der Ort, an dem Jesus beginnen möchte, mit uns zu reden. Wenn wir uns seiner Herrschaft unterwerfen und das über uns selber bekennen, dort startet etwas von Gott aus. Also da bin ich noch nicht tiefer eingedrungen, aber das ist mir irgendwie deutlich geworden. Und das kann vielleicht ein Punkt sein, wenn der eine oder andere von uns sagt, irgendwie habe ich nicht mal so den Draht und ich suche nach Gottes Gegenwart oder ich höre nicht mal so gut seine Stimme. Wenn du neu unter seine Herrschaft gehst und über dir das auch bekennst, hat Gott versprochen, von der Deckplatte herab, also über dem Zeugnis, auch zu dir zu sprechen. Der dritte Punkt von geistlichen Schlachtopfern betrifft, dass wir Opfer geben von unserem Lebensunterhalt, von dem, was uns zur Verfügung ist, von unserem Einkommen, was mit dem Zehnten nichts zu tun hat, was also über den Zehnten hinausgeht. Das ist auch ein Bestandteil, der ganz einfach ist, ganz praktisch und wo wir nicht jetzt ganz lange Erkenntnisse brauchen und drüber nachgrübeln, dass wir Opfer geben von unserem Lebensunterhalt. Da gibt es in Vers in Römer 12, Vers 13, da steht, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Oder in der neuen Schlachter steht, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Also wenn wir hier Anteil nehmen sollen an den Nöten, geht es nicht darum, ja, ach, das geht aber schlecht, das tut mir aber auch so leid. Das ist biblisches Deutsch, da geht es darum, wir bezahlen für die Dinge, die Leute zum Beispiel in einem vollzeitlichen Dienst nötig haben. Übt willig Gastfreundschaft. Ich hätte nicht gedacht, welchen großen Wert die Bibel darauf legt. Da gibt es auch noch einen Vers in Hebräer 13, Vers 2. Die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Dann haben wir noch einen Vers, Galater 6, 10. Lasst uns also, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Und dann haben wir noch einen Vers, Galater 6, Vers 6. Wer im Wort unterwiesen wird, da gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Oder wir haben noch einen Vers, Titus 3, 14. Da schreibt, die unseren sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar sind. Also das ist etwas, was geschieht, wenn wir von unserem Lebensunterhalt jetzt mal als Beispiel in Hartwig unterstützen, dann wird dadurch unser Leben auch fruchtbarer. Und dazu sind wir klar aufgerufen in diesen Schriftstellen. Und auch Gastfreundschaft ist etwas, worauf die Bibel großen Wert legt. Da gibt es noch einen Vers, Hebräer 13, 16, das Wohltun und Mitteilen aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott gefallen. Also das kann eine Frage sein, wie richten wir unsere Wohnung ein, oder wer ein Haus besitzt, wie richte ich mein Haus ein, bin ich in der Lage, Gäste aufzunehmen? Oder wenn man so allgemein die Möbelmode hernimmt, ist die nicht so sehr darauf ausgelegt, Gäste aufnehmen zu können. Und mir fiel ein Beispiel ein, wo wir im Kaukasus waren, Hartwig und ich, waren wir bei einer Familie zu Gast, die in so einem typischen Plattenbau, in so einer Plattenbauwohnung wohnte. Und die Wohnungen sind ziemlich klein. Und nach unseren normalen Kriterien haben die eigentlich keinen Platz, Gäste aufzunehmen. Und irgendwie in der Wohnung, in der wir waren, die war wirklich sehr klein. Es gab dort nur ein Wohnzimmer von vielleicht 12 Quadrat, noch ein Zimmer in der Größe, eine ganz kleine Küche und ein winziger Vorsaal und eine Toilette. Mehr war nicht. Und wir waren dort zu der Versammlung sehr viele Leute und die gingen dann wieder und dann war es nicht ganz klar, wo wir schlafen. Und dann, das habe ich schon an anderen Stellen im ganzen Ostblock gesehen, die haben meistens ein Sofa und zwei Sessel in ihrem Wohnzimmer. Und diese Sessel kann man auch so aufklappen, wie wir so eine Schlafcouch kennen. So dass die also selbst in ihrem Mini-Wohnzimmer vom Übernachten her, von der Gastfreundschaft her, so praktisch eingerichtet sind, dass die vier Leute einen Schlafplatz bieten könnten. Nämlich zwei auf je einen Sessel und zwei nochmal auf dem ausgezogenen Sofa. Ich meine, in der Nacht ist dann der Sessel unter mir zusammengebrochen und die waren nicht ganz so ruhig, weil das Kopfteil, das wird aufgeklappt und das Kopfteil ist frei und da wird so eine Platte reingelegt und irgendwie war der Abstand falsch und ist das dann durchgebrochen und ich schlag dann mit dem Kopf so nach unten. Und jetzt habe ich versucht zu reparieren, aber das war so laut, da wollte ich unheimlich nicht wecken und dann habe ich halt mit dem Kopf nach unten weiter geschlafen. Das kam mir aber in den Sinn und ich dachte, Mensch, das ist übelst praktisch. Die haben Polstermöbel und da kannst du drauf schlafen. Bei unseren normalen Sesseln, die es bei uns so gibt, geht das nicht. Und dann kommen wir darüber ins Gespräch und allein durch die riesigen Entfernungen zur Zeit von Sowjetunion war ja sehr viel zentralisiert. Viele Leute mussten wegen irgendwelchen Behördenmüll immer nach Moskau. Und ich habe mich manchmal gefragt, das sind Entfernungen, da musst du irgendwo übernachten. Und in Hotels oder so war das eigentlich nicht so üblich, sondern die Leute haben sich, auch wenn die fremd waren, untereinander geholfen und haben sich beherbergt. Und da konntest du nach Moskau reisen, um irgendeine Formalität zu erledigen und du konntest dort jemand Fremdes finden, wo du eben schlafen könntest, auf diese besorgten Schlafsessel. Das war mir ein gutes Beispiel, das wollte ich erzählen. Gastfreundschaft ist etwas, worauf die Bibel Wert legt und was uns selber segnet, wenn wir gastfrei sind. Es steht Hebräer 12, 13, Vers 2, die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Also das ist immer ein Segen, schon dadurch, dass man Leute kennenlernt oder ins Gespräch kommt über Dinge. Und da möchte ich uns ermutigen und ermuntern, dass wir danach schauen, unsere Wohnung so zu gestalten oder einzurichten, dass sie auch in der Weise im Reich Gottes dienen kann. Und dass wir in der Lage sind, Gastfreundschaft zu üben. Und bei vielen Familien ist das auch mit den Kindern schon sehr lebendig, mit Gastfreundschaft hin und her. Und ich glaube, dass das für unsere Kinder ein großer Segen ist, so viel hin und her zu können in den Familien. Das ist auch ein Riesenthema, aber ich denke, das waren so die Schwerpunkte. Also wir sind dazu aufgerufen, wenn wir die Heiligen unterstützen, an den Bedürfnissen der Heiligen teilnehmen, das ist auch eine Art von geistliches Schlachtopfer, was dem Herrn gefällt. Und der vierte Punkt ist Fürbitte und Gebet, den ich gefunden habe als geistliches Schlachtopfer. Da habe ich einen Vers aus dem 1. Timotheus 2, ab Vers 1. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Also ich ermahne vor allen Dingen, sagt Paulus, vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten und Danksagung getan werden. Dann gibt es noch einen beispielhaften Vers aus dem Kolosser, denn wir kennen ja oft aus dem Neuen Testament nur Namen wie Petrus oder Paulus oder Timotheus. Aber es gab noch einige andere Männer Gottes in dieser Zeit, die ein gutes Beispiel gegeben haben. Und einer davon ist der Epaphras, oder Epaphras, wie man auch immer das spricht. Das steht in Kolosser 4, 12. Das ist so der Abschluss vom Kolosserbrief. Und da steht, es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Ich habe hier nochmal den Vers aus der Schlachter. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft. Und für was kämpft er? Damit ihr feststeht, vollkommen in unsere Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Das ist so das höchste Ziel, dass wir zur Fülle gebracht sind in dem, was der Wille Gottes ist. Und das beschreibt, was der Epaphras hier lebt, das beschreibt einen priesterlichen Dienst oder ein geistliches Schlachtopfer in Form von Gebet. Epaphras, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht. Das sind so ganz praktische Ansätze. Der erste Punkt, unser ganzes normales, profanes, alltägliches Leben leben wir zur Ehre Gottes. Und wir tun die Dinge, die wir tun, im Namen des Herrn. Wir arbeiten ihm zur Ehre. Wir leben einfach ihm zur Ehre mit all dem, wie wir eben leben. Der zweite Punkt, dass wir Lobpreis Gottes oder Frucht unserer Lippen, dass es um das Bekenntnis und um das Zeugnis geht, dass wir Herrschaft über uns selber proklamieren, über uns bezeugen und natürlich auch denen, die uns danach fragen, dass wir bereit sind, Auskunft zu geben über unsere Hoffnung. Und der dritte Punkt, Opfer von unserem Lebensunterhalt oder von unserem Einkommen, das, was uns an materiellen Dingen zur Verfügung steht, dass wir Anteil nehmen an den Bedürfnissen der Heiligen und dass wir Gastfreundschaft üben können und dass wir danach suchen, dass auch unsere Wohnung in einer Art und Weise eingerichtet ist, gastfreundlich sein zu können. Das macht Gott Ehre und das wird auch für uns Segen freisetzen. Und der vierte Punkt, Fürbitte oder Gebet, wobei Fürbitte, so wie es hier der Epaphras schreibt, wirklich in tiefe Bereiche geht, wo durch Gebet, durch anhaltendes Gebet, durch Gebet wie eine Art Ringkampf entsteht und man im Gebet Dinge richtig entscheidet. Also gerade die für uns in Leitung sind, für die Jupsgruppen oder für Kindertanzgruppen oder für Kindergruppen an sich oder für irgendwelche anderen Bereiche, ist das ein Werkzeug, dass Dinge gut werden, ist dieses ringende oder kämpfende Fürbitten oder Fürbittegebet. Das ist ein geistliches Schlachtopfer. Und der Vers sagt, dass wir das Gott wohl annehmbar bringen können durch Jesus. Das bedeutet, wir werden in all den Dingen keine Vollkommenheit hier leben, was Gebet angeht oder unser Zeugnis oder unser Opfer oder unsere Gastfreundschaft oder was auch immer. Aber es steht wohl annehmbar durch Jesus, weil Jesus für uns hohen priesterlichen Dienst tut. Das heißt, das Opfer steigt hoch und Jesus als unser hoher Priester macht es vollkommen für den Vater. Und das ist so genial, dass unser kleiner Versuch, der manchmal erbärmlich verendet, beim Vater vollkommen ankommt. Weil Jesus das vervollkommnet. Und der Heilige Geist, von ihm ist auch geschrieben, dass er uns vertritt mit unaussprechlichen Seufzen. Also auch was unsere Gebete angeht, wo wir auch nur unsere Sicht haben und nur so einen Ausschnitt von dem, was der Wille Gottes ist. Der Heilige Geist setzt alles dazu, was noch fehlt. Und es kommt vollkommen beim Vater an. Und deshalb ist das für Gott wohl annehmbar. Und das finde ich eine geniale Sache. Also so kommt es nicht darauf an, wie vollkommen wir das hinkriegen oder wie stark und wie groß. Und manche, die so ein bisschen unter Leistung leiden, die sich dann sagen, ja gut, erst wenn ich das und das Level erreicht habe, dann wird das vielleicht Gottes Aufmerksamkeit erregen. Das ist alles. Jeder Versuch, jeder Schritt, den wir da gehen, ist für Gott wohl annehmbar, weil Jesus als unser hoher Priester das als ein vollkommenes Schlachtopfer darstellen kann. Und das finde ich wunderbar. Und das kann Jesus tun, wenn wir in unserem Leben und in unserem Herzen das haben, Jesus zuerst. Dann kann und wird Jesus das für uns tun. Und so ist praktisch der priesterliche Dienst, den Jesus jetzt immer noch tut, der wird also so lange gehen, bis wir wirklich in die Vollkommenheit verwandelt werden, wenn Jesus wiederkommt.
Also bis dahin ist auch Jesus selber Priester. Deshalb sind wir auch Brüder, weil auch er Priester ist, wie wir Priester sind. Und das sind, finde ich, geniale Zusammenhänge. Und das zeigt uns, dass wir eingebunden sind in einem geistlichen Geschehen, was so weit hinausgeht über unseren Horizont, über unser einzelnes Leben. Und das zeigt uns auch, welche Bedeutung es hat, was wir leben oder nicht leben. Und ich finde das absolut ermutigend. Und ich hoffe, dass auch uns das noch, dass wir das Positive sehen können darin, dass die Heilsabsicht Gottes so heilsam für uns ist. Und wenn Gott sagt, ich habe den Anspruch auf dich 100%, dass es nicht von einem grausamen Herrscher herauskommt, der in seinem Herzen ein Stück Freude dran hat, uns zu quälen und uns irgendwie wegzunehmen, was uns lieb ist. Sondern er weiß, was gut ist für dich und für mich, für jede einzelne Situation. Und deshalb ist es Gott so wichtig, dass wir sagen, Jesus zuerst und nicht vorher gucke ich noch meinen Ochsen oder vorher lass mich meinen Vater begraben. Und wie wir letzte Woche gesagt hatten, Jesus sagt, die, die mich lieben oder die mir glauben, das sind die, die meine Worte hören und tun. Also unsere Liebe zu Jesus, um die es am Ende geht, selbst wenn wir denken, die ist vielleicht klein, ist es doch Liebe und der Vater nimmt es als Liebe von uns. Und wenn wir sehen, irgendwie so viel ist das vielleicht nicht, aber das, was da ist, nimmt Jesus als Priester und macht es vollkommen für den Vater und das ist für den Vater annehmbar. Und Gott freut sich über uns. Und beim Nachdenken über den letzten Sonntag habe ich das so empfunden im Gebet, dass Gott sich darüber gefreut hat, dass wir gute Entscheidungen getroffen haben und gesagt haben, ja Herr, wir wollen wieder zurückkommen, dass du wirklich die Priorität Nummer eins bist. Und alles, was in meinem Leben geschieht, ich lege das auf den Altar. Und wenn dir gefällt, etwas zu ändern, dann kannst du das ändern. Was wichtig ist, dass wir nicht so 5-Jahr-planmäßige Schnellschüsse loslassen. Die Entscheidung, die wir vorige Woche getroffen haben, oder viele von uns, die hat unter Umständen Auswirkungen in 15 oder 25 Jahren. Weil auf Basis so einer Entscheidung kann der Heilige Geist beginnen, mit etwas aufzubauen oder etwas wachsen zu lassen. Und das kann unter Umständen in so und so vielen Jahren dann wichtig sein. Und aufgrund dessen, dass wir richtig entschieden haben, kann uns der Herr auch dies oder jenes anvertrauen. Aber das ist nicht so jetzt da, sondern auf Basis dieser Entscheidung fängt etwas an zu wachsen. Also wir müssen nicht, wenn wir sagen, Herr, wir legen das alles auf deinen Altar, dann muss das nicht sofort innerhalb von 4 Wochen alles geändert sein und dann habe ich das Gefühl, jetzt ist das so im Plan Gottes. Das ist wirklich wichtig, dass wir das bedenken. Auf Basis von richtiger Entscheidung beginnt der Heilige Geist etwas aufzubauen und wachsen zu lassen und das kann Bedeutung haben für viel, viel später. Also es kann sehr heilsam sein, dass wir das mit Abraham studieren, welchen Weg Gott mit ihm gegangen ist und dass es verschiedene Stationen gab, wo Gott Dinge in Abrahams Leben geändert hat. Und das Schöne für uns ist, weil das alles schon geschehen ist, dass wir die Resultate, der Segen, der daraus kommt, eben heute nachlesen können. Das ermutigt uns, dass auch wir, die wir jetzt nicht unser Leben überblicken, bis wir 70 oder 80 sind, und dann am Ende wissen, wie alles ausging, aber es ermutigt uns zu wissen, das wird gut ausgehen und es wird daraus Segen wachsen, wenn wir hingegeben leben. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass der Mangel an Hingabe im Allgemeinen in unserem Land und dass allgemein die Christenheit in unserem Land Gott auf so ein annehmbares Maß runter reduzieren will oder so erträglich machen will und ins normale Leben mit einbauen will, das ist wirklich die Ursache dafür, dass es uns an Vollmacht fehlt. Dass wir nicht den Biss haben, negative Entwicklungen in unserem Land tatsächlich zu stoppen. Nur so an Dingen kratzen können und in kleinen Details werden Sachen besser, aber die große Kehrtwende in unserem Land ist bis jetzt nicht geschehen. Und der Durchbruch, dass wirklich viele ins Reich Gottes gerettet werden, ist immer noch nicht da. Und das hat was mit den Christen zu tun. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir hingabescheu sind im Allgemeinen.
Ich meine es nicht nur oder nicht speziell uns hier, aber das ist das, was ich so sehen kann. Und wir machen viele Schritte, die erst kommen können und erst so wirken, wie sie wirken sollen, wenn das mit der Hingabe durch ist. Wir machen deutschlandweite Events, große Konferenzen und wir machen prophetische Handlungen und es wird für große Konferenzen beworben, wo große Dinge geschehen sollen. Aber ich denke, das sind erst Schritte, die kommen können, wenn das geklärt ist, dass wir deutschen Christen im Allgemeinen sagen, Jesus zuerst. Und nachfolgen wie Jünger nachfolgen, hören wie Jünger hören, leben wie Jünger hören. Und wenn man so mitkriegt, im Urlaub ist und sieht, was in Gemeinden für Dinge geschehen, dann ist es irgendwie offensichtlich, dass es daran hängt, dass das Reich Gottes bei weitem nicht zuerst kommt, sondern irgendwann in einer langen Liste von Dingen, die uns wichtig erscheinen. Also das von Abraham zu studieren, das möchte ich einfach euch ans Herz legen, wenn ihr sagt, das interessiert mich. Weil so wie Abraham gegangen ist und zum Beispiel sein Land verließ, seine Verwandtschaft hinter sich ließ, sich auch von Lot trennte, mit dem er Glaubensgemeinschaft hatte. Und ihr könnt da was nachlesen über Gefäße zur Ehre und Gefäße zur Unehre. Und dass Lot ein Gefäß zur Unehre war und er sich definitiv von Lot trennen musste. Das sind alles ganz interessante Aspekte. Und Abraham war auf der anderen Seite auch materiell sehr, sehr reich und war in allen Bereichen außergewöhnlich gesegnet. Herausragend für die damalige Zeit. Deshalb heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Zufallen. Was äußerst entspannend ist. Äußerst beruhigend. Okay, vielleicht bis hierher. Ich lese am Ende nochmal diese Worte aus dem 1. Petrus 2. Und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wächst zur Rettung. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Jesus, dafür danken wir dir, dass du der kostbare Eckstein bist und dass wer an dich glaubt, eben nicht zu Schanden wird. Und wir ehren dich darüber, Jesus, dass du auch heute priesterlichen Dienst für uns tust, dass du unser hoher Priester bist und dass all das, was wir dir entgegenbringen an Hingabe, dass du das nimmst, Herr. Ich danke dir, dass das eine Wahrheit ist aus deinem Wort, dass du nicht ein Gott bist, der uns irgendwas nicht gönnt, sondern der uns zur echten Freiheit verhelfen will in dir. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, lass uns das verstehen und lass das in unseren Herzen wachsen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir hier eine Gemeinde sind von Leuten, die hingegeben sind für dich, Jesus. Und dass das, was du verheißen hast und was du geschehen lassen willst, dass das auch geschehen kann. Wir danken dir und ehren dich über deinen großen Plan des Heils hier für unsere Stadt und für unser Land. Und ich bete einfach, Herr, dass du uns darüber heimsuchst, über dieses Thema, dass du uns das ganz persönlich erklärst und noch weiter aufschließt, noch viel tiefer Einblicke gibst in deine Geheimnisse, Herr. Du bist unser König, Jesus. Wir wollen dir danken für das, wo du uns geleitet hast bisher, dass wir bisher kommen konnten. Und wir freuen uns auf das, was vor uns liegt. Herr, wir wollen es aussprechen und sagen, dass es eine Lüge vom Teufel ist, dass du uns Dinge wegnimmst oder dass du uns um gute Dinge betrügen willst. Wir geben dir unsere Angst hin, wenn wir das Wort Hingabe hören, dass da irgendwie in uns eine Beklemmung aufsteigt, was dann geschieht oder ob wir dann noch was Schönes überhaupt haben. Das ist echt nicht von dir, Herr. Und das weisen wir von uns, das lassen wir hinter uns. Wir sprechen dir unser Vertrauen aus, dass du unser Vater bist, so voller Liebe, dass du deinen Sohn gegeben hast. Deinen lieben Sohn, Vater, hast du sterben lassen für uns. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du mehr und mehr unser Feuer an Hingabe entfachst, dass wir von Herzen sorgen und leben, Jesus zuerst. Dass wir zuerst nach deinem Reich trachten, Herr. Du bist würdig und du bist es wert, Jesus. Amen. Gut, dann war jetzt die Zeit, wo wir was